Schon eigenartig, all die Fenster, die man von hier aus sieht, all die Leute.
Ja, ist beeindruckend.
Als ich im Park vor dem Haus der Rafas saß, da habe ich mich gefühlt wie ein Zuschauer in der ersten Reihe. Ich habe es mir angesehen und gedacht, wie ist das Leben wohl in diesen Häusern?
Die Frage, die sich Claude mit seinem Französischlehrer hier am Ende von François Ozons Film In ihrem Haus stellt, das ist so etwas wie der Urimpuls für alle Filmemachenden. Durch die Kamera andere Leben und Welten zu betrachten, wie durch ein Fenster. Der Blick endet dabei nicht selten in tödlicher Gefahr, wie hier bei Amy Adams in The Woman in the Window, der im Mai ins Kino kommen sollte.
Schauen Sie nicht durch die Fenster anderer Leute. Ihnen wird nicht gefallen, was Sie sehen.
Ein bekanntes Motiv, auch hier bei Brian De Palmas, Der Tod kommt zweimal. Wer aus dem Fenster blickt, blickt ins Auge des Verbrechens.
Yes, look out, he's right behind you! Look out! Oh my God!
Es geht aber auch anders. In Two Lovers verlieben sich Joaquin Phoenix und Gwyneth Paltrow durch ihr Hofzimmerfenster.
Hey, what are you doing? You taking my picture?
Yeah. Well, I was actually trying to get your attention.
In Chantal Ackermanns Die Gefangene singen zwei einsame Frauen durch ihre Fenster eine Arie aus Mozarts Così fan tutte. Bei Jacques Tati ist es etwas anders. Da singt nicht etwa Monsieur Hulot aus dem Fenster, sondern er lässt das Fenster singen. Bruce Willis rettet sich mit einem Schuss und einem Tritt durch das Fenster in Stirb langsam das eigene Leben. Den Sprung aus dem Fenster in den sicheren Tod verhindert bei den Coen-Brüdern eine suizidsichere Plexiglasscheibe. Ans Fenster holt Maria den Brian bei den Spaßvögeln von Monty Python.
Na schön, also gut. Ich schicke ihn für eine Minute ans Fenster, aber nicht eine Sekunde länger.
Und in Network von Sidney Lumet brüllt sich ein ganzes Volk den Frust aus dem offenen Fenster mitten in der Nacht.
Macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit und schreit und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken.
Genau darum wird es in dieser Sendung gehen. Um die Einblicke, Durchblicke und Ausblicke, die das Fenster im Kino den Regisseurinnen und uns, den Zuschauern, ermöglicht. Und wir beginnen beim jungen Kino, das vor 100 Jahren noch nicht genau wusste, ob es jemals so beweglich sein wird, dass es das Fenster überwinden kann.
Ach, kennen Sie das auch, wenn einem alles zum Hals raushängt? Man hat plötzlich Angst und weiß nicht, wovor.
Wenn ich das Gefühl kriege, dann hilft nur eins. In ein Taxi springen und zur Tiffany fahren. Das beruhigt mich sofort.
Ganz zu Beginn von Frühstück bei Tiffany, da sehen wir das, was sie meint. Audrey Hepburn, die Fahrt zum Luxusladen nach Manhattan. Da steht sie dann und schaut durch das Einkaufsfenster. Ein Blick in die Welt, in der sie gerne leben würde. Das Kino ist da ganz bei sich in solchen Momenten, weil es selbst auf dem Jahrmarkt geboren wurde und deshalb immer etwas von der Vitrine und dem Schaufenster hat. Konsum, Kaufen, Werben, das ist tief in der DNA des Kinos kodiert. Nie war die Aufregung und Lust am Erkunden dieser Seite so groß wie im Stummfilm, als die Großstädte ihren ganzen hedonistischen Glanz entfalteten. Unter all diesen Zirkusmetropolen war Berlin die größte.
Wahrhaft entfesselt diese Kamera. Ihre Virtuosität in diesem Stummfilmklassiker ist phänomenal und wirkt auch heute noch so in ihrer Schwarz-Weiß-Ästhetik. Also, die Kamera fährt mit dem Aufzug hinunter in die Lobby des Atlantic Hotels in Berlin, Stockwerk um Stockwerk, und schaut durch die Gitter, die die Fahrstuhlfenster einrahmen. Begleitet die Kamera jemanden? Nein, sie selbst wird schauendes Subjekt und in dieser Sequenz unser Auge. Durch die Lobby. Bis zu der Drehtür mit den großen Fenstern. Und die dreht und dreht. Ein Karussell mit gläsernen, riesigen Gucklöchern dreht und dreht. Und die Menschen strömen hindurch, Drehung um Drehung. Die Menschen strömen aus dem Hotel nach draußen. Und da scheint die Stadt auf. Brodelnde Stadt. Großstadtfilm, der mit wenigen Pinselstrichen quasi hindurchblickend durch diese gläserne Drehtür die brodelnde Stadt entstehen lässt. Autos, Passanten bei diesem strömenden Regen mit Schirm. Taxis halten vor dem Hotel. Der letzte Mann, Emil Jannings, der Hotelportier mit riesigem Regenkeb. Hier noch Herrscher über diese gläserne Tür, begrüßt den nächsten Gast, der vorfährt. Im Regen. Das Drama der Geschichte über den alternden Hotelportier beginnt, der von dem magischen gläsernen Eingangstor hinunter zur Herrentoilette verbannt wird. Etwas länger als 2 Minuten ist diese wohl erste Eröffnungsplansequenz der Filmgeschichte, die Friedrich Wilhelm Murnau und sein Kameramann Karl Freund schufen. Freund übrigens montierte die entfesselte Kamera in dieser Anfangssequenz von Der letzte Mann lange vor der Steadicam, auf einem Fahrrad, um aus dem herunterfahrenden Aufzug dann in die Lobby zur Drehtür zu fahren. Und die gläserne Drehtür in ihrer ewigen Drehung, ja, quasi entfesselt wie die Kamera, sie erzeugt mit ihren riesigen Fenstern einen Wirbel zwischen drinnen und draußen, beschleunigt den Energiefluss zwischen beiden Welten und beschwört den Mahlstrom der Großstadt.
Der letzte Mann von Murnau entstand 1924. Und gemeinsam mit Kameragenie Karl Freund haben beide das Kino vom Stativ befreit. Plötzlich war es möglich, den Ton einer Trompete zum Fliegen zu bringen. Und selbst Fensterscheiben konnte man geisterhaft überwinden. Alles dank der entfesselten Kamera, weiß Rainer Rother, der Leiter der Deutschen Kinemathek und als solche auch an der großen Murnau-Retrospektive auf der Berlinale 2004 beteiligt.
Karl Freund hat versucht, einen Film zu realisieren, der ohne Zwischentitel auskommt und der nur visuell funktioniert. Das heißt, die Bedeutungen, die es gab, müssen auch durch die Kamera und das heißt eben auch durch Kamerabewegungen ausgedrückt werden. Er hat die Kamera auf ein Fahrrad gesetzt und ist durch mit Rollschuhen unterwegs gewesen. Er hat sie, heute würde man sagen, auf einen Kran gesetzt und mit einem Trompetenton in den Hinterhof schwingen lassen. Und das war für die damaligen Zuschauer überwältigend. Zugleich hat er damit auch eine bestimmte, sag ich mal, Lichtregie zum ersten realisiert. Und beides zusammen, diese bewegliche Kamera und das Spiel mit Hell und Dunkel, das hat ihn zu einem der begehrtesten Kameraleute seiner Generation gemacht.
Es gibt da die Szene, in der die Kamera hinter dem Fenster des Hotelmanagers steht, der Emil Jannings quasi die Kündigung überreicht. Dann setzt sie sich in Bewegung und fliegt quasi durch die Scheibe hindurch. Und überhaupt ist in diesem ganzen Film ja dieser Drang spürbar nach dem Durchdringen von Scheiben, von Türen, von Mauern, nach Fliegen, die Kamera überhaupt der Schwerkraft zu entheben. War das nur Spielerei?
Nein, das war, glaube ich, nicht Spielerei. Es gibt diese Szene, wo die Kamera auf die Drehtür des Hotels zugeht und dann durch die Drehtür auch nach draußen geht. Es ist einerseits dieses Bestreben bei den Figuren, aber vor allem auch bei ihren Emotionen zu sein. Also diese eine Fahrt in den Hinterhof oder dieses Herangehen und wieder weggehen und sich um ihn herumdrehen, um den einen betrunkenen spielenden Emil Jannings eben auch in einer, wenn man so will, trunkenen Kamerabewegung zu zeigen. Das war das Bestreben und das hat diesen Film so einflussreich gemacht.
Ich frage mich so ein wenig, ob man nicht jenseits der Psychologie der Geschichte, also der Tatsache, dass wir in das Innenleben der Emil Jannings Figur eindringen können, sie sehen können, ob da nicht doch so ein wenig Angeberei ist. Also dass die Filmemacher und der Kameramann hier ihren Kollegen demonstrieren, schaut mal her, was wir mit der Kamera anstellen können, während ihr sie noch nicht mal vom Stativ wegbekommt.
Ich glaube, Karl Freund war nicht frei davon, solche Gedanken zu haben, bevor er für Berlin Symphonie der Großstadt gearbeitet hat. Das war ja eigentlich auch seine Idee und mit Ruttmann zusammen hat er es dann realisiert, veröffentlicht er schon auch in den Filmzeitschriften seine Gedanken dazu und da ist der Anspruch auch ganz deutlich, die Filmsprache neu zu erkunden, sie auf eine vom Theater vollkommen freie Basis zu stellen. Also er wusste sehr, sehr genau, welche Qualitäten seine Kameraarbeit hatte.
In Der dritte Mann haben wir es ja mit zwei Welten zu tun, die man rein architektonisch schon gut unterscheiden kann. Da ist die gläserne Innenarchitektur des Hotels Atlantik, alles ist groß, durchlässig, mit wirbelnder Drehtür. Dann aber die Arbeitersiedlung, eng, stickig, trüb. Die Fenster wirken da doch so als eine Art sozialer Kommentar in diese unterschiedlichen Welten hinein.
Ja, und da wird aus den Fenstern lehnt man sich auch heraus in dem Hinterhof. Man schaut darauf, wie der stolze Portier kommt. Man sieht auch aus den Fenstern seinem Verfall zu. Das ist sehr deutlich herausgestellt.
Seit Karl Freund können wir also mit dem Kino nicht nur durch das Fenster schauen, wir können die Welt dahinter sogar betreten. Die Geburt des subjektiven Blicks war eine unglaubliche Befreiung fürs Geschichtenerzählen im Kino. Und es muss auch wie ein Wunder gewirkt haben auf einen etwas dicklichen, schüchternen Briten, der zufälligerweise auf dem Ufergelände in Neubabelsberg gearbeitet hat, als Murnau und Freund die Kamera entfesselt haben. 30 Jahre später sollte dieser Brite den ultimativen Fensterfilm drehen und selbst neben Murnau zu einem der wichtigsten Filmemacher der Geschichte aufsteigen: Sir Alfred Hitchcock.
Dieses draußen da vor Jeffs Fenster, Mikrokosmos des sommerlichen Hinterhofs. Fotograf Jeff, James Stewart, schaut aus dem zweiten Stock, er kann nicht raus, Gips, Rollstuhl. Sein Blick schweift zu den offenen Fenstern gegenüber, zur traurigen Ehefrau, auf die üppige Blondine bei ihrer Morgengymnastik und. Mit dieser Kamerafahrt am Anfang von »Das Fenster zum Hof« führt Alfred Hitchcock in Jeffs Abgründe, während er tut, als erzähle er nur einen Krimi, weil der Nachbar drüben. Da sitzt also der Fotograf mit Fernglas oder Teleobjektiv und scannt seine Nachbarschaft.
Seit 6 Wochen hocke ich hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und habe nichts weiter zu tun, als durchs Fenster zu schauen.
Jeff döst vor sich hin in seinem Rollstuhl und damit döst die kontrollierende Vernunft. Seine Physiotherapeutin, jeden Tag da.
Wir sind doch ein Volk von Spannern geworden.
Sie diagnostiziert.
Erst brechen Sie sich das Bein und dann fangen Sie an, aus dem Fenster zu schauen, um Dinge zu sehen, die Sie nicht sehen sollen.
Das dösende Starren auf die im Hinterhof wird für Jeff zu seiner Nachtmehrfahrt in die eigenen geheimen Lüste und Leidenschaften. Sicher, es gibt diese 2 Kussszenen zwischen James Stewart und seiner geliebten Grace Kelly.
Und dein Liebesleben?
Nicht allzu aktiv.
Aber parallel zu dieser erotischen Verlockung steht da für den Weltreisenden mit seiner Kamera der Dämon der Ehe. Am Ende, der Mord des Nachbarn an seiner Ehefrau hat, wie Jeff immer glaubte, tatsächlich stattgefunden, schläft er wieder im Rollstuhl ein. Nach dem Showdown mit dem Mörder, nun mit 2 Gipsbeinen. Lisa sitzt ihm gegenüber auf dem Bett, liest ein Buch über den Himalaya. Versprechen von Freiheit und Abenteuer? Dann merkt Lisa, dass Jeff schläft und zieht ihre Modezeitschrift hervor. Wenn die Gipse ab sind, Jeff wieder rauskommt aus dem Gefängnis seiner Wohnung, dann wird's nicht nach Kathmandu, sondern mit Sicherheit vor Standesamt gehen. Und das ist für Jeff wohl der schlimmste Lockdown.
Fenster zum Hof war Alfred Hitchcocks erster Film, den er für Paramount gedreht hat. Für viele der Beginn seiner nächsten genialen Phase. Für die Filmwissenschaft bis heute eine Art Urknall, weil Hitchcock mit diesem Film in seiner Art nicht nur Funktion und Position des Zuschauers reflektiert, sondern auch die Funktionsmechanismen des Kinos selbst. Betrachten und betrachtet werden. Hitch selbst fasst das zusammen 1962 in einem legendär gewordenen Interview mit dem damals noch jungen französischen Regisseur François Truffaut.
Well, you had the possibility now for doing a purely cinematic film.
Ja, worauf Hitchcock hier Bezug nimmt, das nennt man den Kuleshov-Effekt.
Markus Stiegelegger, Filmwissenschaftler, Autor unter anderem von Ritual und Verführung, Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film.
Das ist von einem Theoretiker und Filmemacher Lev Kuleshov in der Frühzeit des Kinos in Russland experimentell erkundet worden, dass man nämlich in der Kombination derselben Aufnahme mit unterschiedlichen anderen Aufnahmen, also in einer unterschiedlichen Montage, einen speziellen Effekt bekommt, der uns unterschiedliche Emotionen projizieren lässt auf das ursprünglich unveränderte Bild. Um das genau zu sagen, wir sehen also hier James Stewart als L.B. Jeffries, der durch sein gebrochenes Bein ja an diesen Ort gefesselt ist und hinausblickt, und das Erste, was er sieht, ist quasi zum Beispiel eine Katze. Darauf reagiert er, dann sieht er seine Nachbarin, die Balletttänzerin, die quasi da ihre Übungen macht. Darauf reagiert er eigentlich mit demselben Gesicht, aber wir projizieren unterschiedliche Emotionen dort hinein. Und das ist ein Effekt, mit dem Hitchcock hier spielt. Also das gehört zu seinem Versuchsaufbau.
Ist der Blick von Stewart am Ende ein unschuldiger Blick eines gelangweilten, neugierigen Mannes, oder ist das schon moralisch fragwürdig, was er da macht?
Ich würde sagen, es ist ethisch fragwürdig, weil er natürlich voyeuristisch tätig ist zunächst mal. Also er beobachtet vorsätzlich seine Nachbarn. Er projiziert Dinge auch in das, was er beobachtet, hinein. Zum Beispiel beginnt er ja, seinen Nachbarn aktiv erstmal zu verdächtigen. Dass das tatsächlich zutrifft, das ist natürlich eine Wolte, die der Film dann als Thriller nutzt. Aber im Endeffekt ist das schon so, dass er in dieser gelangweilten Situation aktiv in das Leben anderer eindringt. Und wir mit ihm und wir werden mitschuldig. Der Film überträgt in gewisser Weise diese Situation auf uns als Publikum und macht uns mitschuldig an der Schaulust, die hier von dem Sensationsfotografen ausgelebt wird. Zugleich sieht er sich ja auch selbst in diesen Dingen. Also er projiziert eigentlich sein eigenes Leben, das ruhig gestellt wurde, in diese Ereignisse, die er beobachtet. Zum Beispiel in die problematische Beziehung von anderen, die er beobachtet, projiziert er quasi die Krise, die er selbst hat, dass er sich überfordert fühlt durch die Ansprüche seiner Gefährtin, also die von Grace Kelly gespielt wird. Also solche Mechanismen bedient der Film eigentlich sehr gut.
Jetzt sehe ich hinter der Kamera Hitchcock stehen, der beobachtet, wie James Stewart andere Menschen beobachtet, und ich frage mich, kritisiert er diese Voyeurslust, der Hitchcock, oder feiert er sie ab?
Also ich denke, Hitchcock ist ein Regisseur, der ein großer Filmverführer ist, der uns als Publikum nimmt und auf einen vom rechten Weg abbringt, also gewissermaßen auf einen ungewohnten Pfad führt. Und dieses Experiment ist ein Ambivalenzerlebnis, ein zwiespältiges Erlebnis. Und ich finde es sehr interessant, nach ungefähr 25 Minuten gibt es ja das berühmte Cameo von Hitchcock. Er taucht ja in seinen eigenen Filmen immer auf. Und hier ist er relativ lange zu sehen in dem Zimmer eines Pianisten, wo er die Uhr aufzieht. Also er zieht das Uhrwerk auf. Das ist natürlich das, was er als Filmemacher auch beherrscht. Also quasi diesen Mechanismus des Filmemachens, der dann bei ihm wie ein Uhrwerk abläuft. Und er signalisiert damit ganz aktiv, dass er quasi uns in der Hand hat und dass er diese Mechanismen beherrscht. Und ich denke, es ist ein zwiespältiges Erlebnis.
Wie sehr ist eigentlich das Schauen von James Stewart sexuell geprägt?
Also ich denke, er ist bewusst ja durch das gebrochene Bein, das geschient ist, quasi impotent gemacht. Er ist ein temporär kastrierter Mann, der quasi nur noch über das Auge lebt in diesem Moment. Er behilft sich mit einer Prothese, das ist seine Kamera mit diesem langen Teleobjektiv. Und er verstärkt damit natürlich diese Schaulust nochmal, indem er weiter eindringt in das Geschehen. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist sehr stark sexuell geprägt. Und es ist nicht zufällig, dass zum Beispiel Laura Mulvey, die berühmte Filmtheoretikerin, die die feministische Filmtheorie nachhaltig geprägt und eigentlich mit begründet hat, dass sie ihre Blicktheorie auch an diesem Film erarbeiten konnte, weil dieser Film das modellhaft ausstellt.
Überhaupt war der Film ja die Grundlage für viele Theorieversuche. Also auch die Psychoanalyse hat sich an ihm abgearbeitet. Vielleicht sehr bekannt geworden auch durch Slavoj Žižek, der das in der Dokumentation Pervert's Guide to Cinema ja auch nochmal gemacht hat, weil ja alles so offensichtlich ist. Jeff, der Voyeur, impotent, der männliche Blick, die Fantasie des Mordes an einer Frau.
Genau. Žižek hat in Hitchcock mit Sicherheit sein perfektes Beispiel für eine psychoanalytische Lesart des Mediums Film gefunden, denn Hitchcock war ja selbst inspiriert von der Psychoanalyse. Er hat ja mit Spellbound quasi selbst einen psychoanalytischen Prozess verfilmt. Er hat in Psycho eine Art Topografie des Gebäudes nach dem Ich-Modell von Freud entworfen und so weiter. Und deswegen ist natürlich Das Fenster zum Hof ein Film, der in seiner Versuchsanordnung genau diese psychoanalytischen Elemente immer wieder auf den Punkt bringt. Und ein wichtiger Aspekt ist hier die Projektion, dass also der mörderische Nachbar zugleich zu einem dunklen Doppelgänger wird, der sich abspaltet von unserem Protagonisten, dem Fotografen, der gewissermaßen seine eigenen Krise, seine eigenen mörderischen Impulse und so weiter nach außen projiziert. Und eigentlich ist diese tödliche Beziehung des Nachbarn etwas, was er in sich selbst austrägt. Also solche Interpretationen macht der Film nicht nur möglich, das ist auch angelegt so.
Wie steht es eigentlich mit uns, dem Zuschauer? Denn absurderweise bleibt ja Jeff häufig stumm. Er blickt aus seinem Fenster in fremde Fenster hinein und wir blicken mit ihm mit. Er kommentiert das aber nicht für uns, was er da sieht und wie er das findet, was er da sieht. Wir sind es ja die, der quasi die Sprache uns dazu erfinden zu seinem Blick. Also wir laden das ganze Gesehene noch mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen auf.
Genau, das ist der Prozess, den das Filmsehen quasi mit uns macht. Wir sind Teil dieses Spiels einer Verführung, uns auf etwas einlassen zu müssen oder zu wollen, in dem Moment, während wir den Film sehen, der die Fragen an uns zurückgibt und der die Reaktionen an uns zurückgibt. Also wir müssen uns permanent selbst neu verorten in diesem Geschehen. Und es ist auch so, dass Hitchcock sehr subtil mit Perspektiven dabei umgeht, dass er den Blick weitgehend natürlich, wie eben beschrieben, an die Hauptfigur koppelt. Aber sobald zum Beispiel der Polizist, der Ermittler im Raum ist, eine andere Perspektive einnimmt und wir eher auf der Seite des Ermittlers sind und im Grunde die Wahrnehmung des Protagonisten und unsere eigene permanent hinterfragen müssen. Von daher ist das so, dass das schon ein sehr avanciertes, ein sehr anspruchsvolles Spiel ist mit Wahrnehmungsformen.
In einem Film voller Fenster, wo das Fenster ja auch schon im Titel, auch im Englischen Rear Window drinsteckt, ist denn das Fenster auch eine gute Metapher für das Kino? Also Kino als Fenster zur Welt war ja auch mal ein Slogan der Berlinale.
Ja, Kino ist definitiv ein Fenster zur Welt, aber es ist natürlich ein stark eingeschränkter Vorstellungsraum, der uns präsentiert wird. Der Bildraum ist immer nur ein Ausschnitt aus einem größeren Vorstellungsraum, der aber auch limitiert ist auf die Versuchsanordnung, auf die wir uns einlassen oder einlassen können und auch abhängig davon, was wir mit hineinbringen in dieses Filmerleben, an die Rezeption. Aber gleichzeitig ist es so, dass Film ein Lichtspiel ja auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm gewissermaßen bleibt. Also wir können nie wirklich in den Film hineingehen. Ne? Und deswegen bleibt dieses Fenster zu. Also es ist durchsichtig, aber es bleibt eine Wand, die zwischen uns und der Vorstellungswelt existiert. Und Film ist auf diese Weise ein Trugbild, wenn man das mit Baudrillard zum Beispiel benennen wollte. Also ein Simulacrum, das für uns verführerisch ist, das aber nie ein komplettes Tor zu dieser Welt ist, sondern es ist ein Versprechen, das nie komplett eingelöst wird.
Durch Hitchcocks Blick aus dem Fenster wissen wir also mehr als zuvor. Nicht nur über die Welt da draußen im Hinterhof von Jimmy Stewart, sondern wir wissen auch mehr über uns, unsere Triebe und Begierden. Und das alles aus der sicheren Distanz des Kinosessels. Das Fenster ist also ein Zeichen der Transparenz im Kino. Was, wenn wir aber in der Scheibe für einen kurzen Augenblick nicht unsere Reflexion oder die Reflexion der Filmfigur sehen, sondern die des Regisseurs?
Goethe declared, the beginning and the end of all literary activity is the reproduction of the world that surrounds me by means of the world that is in me. For me, that applies to painting.
Das Fenster als Motiv der Kunst ist alt. Schon in der Renaissance schreibt man in Bezug auf die Malerei vom Bild als einem offenen Fenster. Für Edward Hopper, den wir gerade gehört haben, ist die Malerei ein Medium, um die uns umgebende Welt unter dem Rückgriff auf die innere Welt des Künstlers wiederzugeben. Von innen also nach außen und umgekehrt. Der Übergang dieser Welten erfolgt in den Gemälden von Edward Hopper durch die Fenster. Auch bei Wim Wenders, einem Geistesverwandten von Hopper. Zum Beispiel hier, am Anfang von Million Dollar Hotel.
Am Anfang wie am Ende. Tom geht zur Balustrade gegenüber der Seite, von der er dann abspringen wird. Läuft zur Musik von U2 los auf dem ewig langen Dach des Million Dollar Hotels Downtown Los Angeles. Springt. Und während er fällt, sehen wir, in all die Hotelfenster hinein, die er passiert, sieht den Mann mit der Trompete, die Frau mit ihrem Geliebten oder Kunden, den Fixer, den Mann, der seine Frau schlägt. Tom streift, während er zu Tode stürzt und seine Uhr abläuft, mit seinem Blick all die Schicksale, die sich innen hinter den Fenstern verbergen. Wenn man stirbt, läuft das ganze Leben an einem vorbei, heißt es. Wenn Tom hier fällt, läuft die ganze Welt in unzähligen Varianten an ihm vorbei. Und die Fenster des Million-Dollar-Hotels bieten uns in ihren Filmminiaturen bei Wim Wenders all die Erzählungen darüber an, während Tom seinen Frieden macht, als er all das sieht.
Mann, oh Mann, erst als ich gesprungen bin, ist mir klar geworden, das Leben ist ganz wunderbar. Man hat eben nicht so den Durchblick, wenn man noch am Leben ist.
Ja, ich schaue morgens und mittags und abends durchs Fenster. Ich habe einen einigermaßen guten Ausblick. Interessant. Ich bin ein Fenstergucker seit Kindheit. Das ideale Fenster ist natürlich das Zugfenster. Da bewegt sich ja noch draußen was. Das ist ja wirklich Kino. Da sitze ich gerne grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, am Fenster und kann stundenlang rausgucken. Das Kino ist ja eine Art Metapher fürs Fenster oder das Fenster eine Metapher fürs Kino. Es ist ja ein Fenster in die Welt und ich habe auch schon viele Einstellungen durch Fenster hindurch gedreht.
Ich musste jetzt bei der Vorbereitung auf die Sendung ganz viel auch an Ihren Kurzfilm Silver City Revisited denken. Erinnern Sie sich eigentlich, was Sie damals dazu bewogen hat, die Kamera aus Ihrer Münchner Wohnung zu halten und einfach das aufzufangen, was dahinter geschieht?
Ja, das sind ja so ganz, ganz geheimnisvolle Stadtbilder. Das ist ja meist morgens ganz früh, wenn es gerade hell wird oder abends, wenn es dunkel wird, so im Zwielicht. Es ist auch ohne Ton gewesen. Ich hatte damals nur eine alte Bolex, die man aufziehen musste. Da waren die Einstellungen gerade mal, wenn es hochging, 40 Sekunden lang. Und in der Zeit habe ich die Kamera fest auf einen Blick aus dem Fenster runter auf eine Kreuzung gerichtet. Aus verschiedenen Fenstern, in verschiedenen Wohnungen, in denen ich da als Student gewohnt habe. Und es ist ein sehr meditativer Film geworden, der eigentlich den Blick aus dem Fenster auf die Stadt runter sozusagen auch als Thema hat.
Rainer Werner Fassbinder hat mal gesagt, dass einige seiner Filme auch wie Fenster sind, durch die man dann in ihn selber blicken könnte. Trifft das auch auf einige Filme von Ihnen zu?
Ja, viele Blicke und viele Landschaftsaufnahmen, auch Stadtaufnahmen, sind ja auch Seelenbilder sozusagen. Auch Gemälde sind ja oft mehr, gerade wenn sie Landschaften darstellen, sagen wir mal in Deutschland, par excellence, der unser guter Caspar David Friedrich, dann sind das ja auch eher Seelenbilder. Es drücken ja auch dann Stimmungen und melancholische Zustände der Seele aus, eher als Landschaften. Und viele Blicke und viele Totalen und auch aus Fenstern raus zeigen, was im Innern des Schauenden vorgeht.
Ist es eigentlich schwer, einen Blick aus dem Fenster zu inszenieren als Regisseur? Also so Fragen, wie spiegelt sich die Figur etwas in der Scheibe? Das könnte ja ganz entscheidend sein.
Ja, ich finde es interessanter, dass sich der Regisseur sozusagen als der unsichtbare Gegenschuss zeigt. Also dass man dieses Bild macht und diesen Ausschnitt wählt und diese Zeit und die Länge dieser Einstellung, das spiegelt ja den Regisseur wieder nicht, dass er sich nun selbst auch noch in der Scheibe spiegelt. Das finde ich dann wieder too much. Ich bin eigentlich Vertreter der Philosophie, dass jedes Bild, auch jede Fotografie etwas über den Fotografierenden und Filmenden zurückreflektiert. Der muss dazu nicht extra auch selber zu sehen sein. Er ist sozusagen unsichtbar anwesend.
Also für den Maler und den Regisseur ist das Fenster ja quasi eine Leinwand in der Leinwand.
So ist es. So ist es. Und vielleicht ist deswegen da das auch ein Grund, weshalb mich das 3D so interessiert hat. Und ich habe auch schon 5, 6 Filme in 3D gemacht. Das ist das erste Medium, in dem das Fenster, was die Leinwand darstellt, normalerweise im Kino, wird die Leinwand ja zum Fenster, durch das man sozusagen in die Welt schaut. Und im 3D ist dieses Fenster verschwunden. Man sieht Dinge vor dem Fenster, man sieht Dinge hinter dem Fenster. Das Fenster wird sogar noch auf eine andere Art thematisch, weil man sozusagen mehr noch als im Kino in diese Metapher des Draußen und des Drinnen reingezogen wird. Da gibt es ein Davor und Dahinter. Das gibt es ja sonst eigentlich im Kino nicht. Das ist ja ein flaches Bild, was man sonst sieht. Und durchs Fenster rauszuschauen ist natürlich, es gibt die Innenwelt des Zimmers, in dem man ist, und dann draußen ist die Welt. Und das hat eigentlich erst das 3D-Kino tatsächlich ins Kino hineinbringen können, diese Situation des Draußen und Drinnen.
Herr Wenders, Sie waren ja gut mit dem großen italienischen Regisseur Michelangelo Antonioni befreundet, haben mit ihm ja auch gedreht. Mir scheint auch, dass bei ihm so der Blick aus dem Fenster entscheidend ist, also Anna Magnani gerne, die auf diese komische Welt da draußen blickt.
Der Antonioni ist ein Regisseur, der sehr architektonisch Bilder gemacht hat. Hat ja auch erst Architektur studiert, hat ja auch sehr spät, erst als er schon über 40 war, angefangen Filme zu machen. Und diese Vergangenheit als Architekt sieht man auch in seinen Filmen, an der Architektur seiner Bilder, aber eben auch in der Wichtigkeit der Fenster in seinen Filmen. Ja, ganz genau.
Sind ja auch so entfremdete Figuren, die nach außen blicken und dann ehrlich gesagt mit dieser Welt da draußen nichts anfangen können. Bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, dass die Sehnsucht ja ist, durch dieses Fenster rauszugehen.
Oh ja, meine Filme sind ja auch eher Filme, die Lust machen auf die Welt, statt dass sie sich melancholisch in sich selbst zurückziehen. Da gibt es ja auch viele Maler, die wahnsinnig viele Fenster gemalt haben, Blicke in Fenster hinein von außen oder von innen aus Fenstern heraus. Da gibt es allen voran den Edward Hopper, der dann auch seine eigene Sprache gefunden hat, insofern als er nie das Glas mitgemalt hat, sondern das ist sozusagen nur wie Löcher in den Wänden, die Fenster. Und ob, wenn man reinguckt, sieht man auch, wie sind die Fenster offen. Man hat den Eindruck, man schaut durch einfach nur Ausschnitte in den Häusern nach innen. Und umgekehrt von außen ganz genauso, der hat unzählige Bilder gemalt mit Fenstern, in denen Fenstern eine Rolle spielen und denen die das Außen und Innen ganz merkwürdig ineinander übergehen.
Es ist so, wie Wim Wenders sagt, Michelangelo Antonioni ist einer der intensivsten aus dem Fenstergucker der Filmgeschichte. Da ist die innere Leere der Figuren, die sich vor der Welt da draußen fürchtet. Da draußen ist nämlich was Neues, was anderes. Die Moderne hat begonnen. Und noch sind sie alle nicht bereit, diese Welt zu betreten. Und vielleicht werden sie das auch nie sein. So wie die Hauptfigur in Antonionis Beruf Reporter.
Jack Nicholson und Maria Schneider im Zimmer im kleinen Hotel in der südspanischen Stadt. Der Reporter David, der die Identität eines obskuren Geschäftsmannes, ein Waffenhändler, angenommen hat, er hat sich aufgebraucht. Wenn die 7-minütige Kamerafahrt am Ende von Michelangelo Antonionis Beruf Reporter zum Abschluss gekommen ist, dann ist er tot. Was tust du hier mit mir? Fragt David Rachel.
What the fuck are you doing here with me?
Dann öffnet er das Fenster, das vergittert ist, zündet sich eine Zigarette an. Die Kamera scheint seinem Blick durchs Fenster gefolgt zu sein, doch dann, während er mit Schuhen auf dem Bett liegt, wendet sie sich dem Fenster zu und fährt langsam, ewig langsam, 7 Minuten wie gesagt, auf das rostige Gitter zu. Draußen, Tag, Stimmen. Gegenüber auf der anderen Seite der staubigen Straße sitzt ein Mann an der Wand. Dann kommt ein Fahrschulwagen, zieht seine Kreise. Dann ist Rachel draußen. Dann springt der Junge mit dem roten Polohemd herum. Ja, die Welt ist draußen. Die Welt draußen, sie lebt. Andere kommen. Davids Verfolger, Polizei. Die Kamera fährt nun heraus, durch die Fenstergitter hindurch. Langsam. Ewig langsam, wendet dann quasi die Richtung und zeigt den toten David auf dem Bett, sein Gesicht abgewandt. Ganz unemotional hat uns diese Kamera bei ihrer Fahrt durch das Fenster, durch das Gitter, am Tod von David teilhaben lassen, ohne dass das irgendetwas zu tun gehabt hätte mit der üblichen Teilhabe am Sterben im Kino. Kühle Kamera. Oder hat sie doch eher das Verschwinden von Davids Seele aus dem Hotelzimmer begleitet? Metaphysische Kamera. Oder hat sie uns, wie Antonioni sagte, der 11 Tage zur Realisierung dieser Sequenz brauchte, oder hat sie uns gezeigt, dass Davids Sein in der Welt beendet ist, die ihrerseits draußen, vor dem Fenster wie gesagt, ihren ganz normalen Lauf nimmt, weiter, unbeteiligt, ohne sich an Davids Nicht-Existenz zu stören? Voller Optimismus ist dieser Blick durch das Fenster, da, nach draußen, in die Welt, keineswegs.
Hartwig Tegeler führt uns in kleinen Portionen durch diese Fensterbilder der Filmgeschichte, die uns jetzt zu einem Filmdebüt bringen, das gut 20 Jahre her ist. Sofia Coppola verfilmt Virgin Suicides, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Jeffrey Eugenides. Und schon da legt sie die Themen ihrer weiteren Filme fest. Der goldene Käfig, Menschen in Transiträumen, traurige Blicke aus bodentiefen Fenstern.
Wie sich die Welt, die Sonne auf der Scheibe, ach was, auf der Fensterfront spiegelt, aber nicht reinzukommen scheint, reflektiert wird. Drin sehen wir die noch lebenden 4 Töchter der Lisbon-Familie, während sie rausschauen. Das Draußen aber soll nicht hineinkommen. 2 Welten, die aufeinanderprallen. Draußen, das ist der Aufbruch der 1970er Jahre. Neue Zeit, neue Freiheit, die aufzieht in den Beziehungen, den Familien, in der Gesellschaft. Drinnen, der goldene Käfig. Das Gefängnis für die Schwestern Cecilia, Lux, Bonnie, Marie und Therese. Und sie geraten in die Mühlräder zwischen alt und neu. Sie werden zerrieben. Der erste Selbstmord in The Virgin Suicides ist einer, der zunächst nicht gelingt. Cecilia, 13, schneidet sich in der Badewanne die Pulsadern auf, wird von einem Nachbarsjungen gefunden und gerettet. Der Arzt im Krankenhaus schüttelt nur den Kopf.
Was machst du hier, kleines Fräulein? Du bist doch noch viel zu jung, um zu wissen, wie hart das Leben ist.
Ach wirklich, Doktor? Waren Sie mal ein 13-jähriges Mädchen?
Danach aber klappt es. Cecilia springt aus dem Fenster und spießt sich auf dem Gartenzaun auf.
Nein! Nein! Seht nicht hin! Dreht euch um! Ihr sollt euch umdrehen!
Insofern stimmt dann doch der Satz vom Anfang.
Cecilia war die Erste, die ging.
Die anderen werden folgen. Am Ende sind alle 5 Schwestern tot. Selbstmord. Und die Mutter schwafelt, sozusagen im Abgang noch.
Keiner meiner Töchter fehlt es an Liebe. Es war so viel Liebe in unserem Haus. Ich habe nie verstanden, warum sie das getan haben.
Die Jungen aus der Nachbarschaft, alle verknallt in die Lispenmädchen, versuchen zu verstehen, was hier geschah, warum es hier geschah. Und so erzählen sie in Sofia Coppolas The Virgin Suicides das für sie auch noch nach 20 Jahren so unfassbare Geschehen. Das Hotel in Tokio, der Hof von Versailles, das Chateau Marmont Hotel in Los Angeles, die Villen der Superreichen in Malibu oder Las Vegas oder die alte Südstaatenvilla in Virginia im amerikanischen Bürgerkrieg. Das Motiv des goldenen Käfigs, das Sofia Coppola schon in ihrem Debütfilm The Virgin Suicides zum ersten Mal zum Thema machte, beschäftigte sie später immer wieder, von Lost in Translation bis zu Die Verführten.
Ich kann nicht sagen, dass ich das bewusst suche. Aber nach den Dreharbeiten sehe ich natürlich auch, dass es das am Ende doch wieder geworden ist, der goldene Käfig. Mich interessiert die Frage, wie sich vor allem Frauen eine eigene Identität in einer Umwelt aufbauen, die sie sich nicht selber ausgesucht haben, die manchmal schön und luxuriös ist, die sie aber dennoch in Haft nimmt.
Die Haft, in die die Eltern ihre Töchter in The Virgin Suicides nehmen, nachdem sich Lux vom Schulbo hat entjungfern lassen, ist brutal, wie sich ein Junge später nach 20 Jahren dann als Mann erinnert.
Nach dem, was Lux sich erlaubt hatte, erwartete jeder ein hartes Durchgreifen von Seiten der Eltern. Aber keiner ahnte, dass es so hart ausfallen würde. Die Mädchen wurden von der Schule genommen und Mrs. Lispin verschloss das Haus wie einen Sicherheitstrakt. Es war die totale Isolation.
Präzise beschreibt Sofia Coppola, vielleicht aus der autobiografischen Erfahrung des goldenen Käfigs, als Tochter einer der reichsten wie berühmtesten Hollywood-Clans, der Coppolas, vielleicht auch nicht aus dieser Erfahrung heraus. In jedem Fall zeigt sie sehr genau, wie es nun anfangen muss zu brodeln und zu implodieren bei den Lispens in diesem abgeschlossenen Inneren des Hauses in der Vorstadt. Dampfkochtopf. Die Eltern, verfangen in ihrem alten, sturen, konservativen Denken, ersticken die Lebendigkeit ihrer Töchter. Sie töten sie, metaphorisch. Die konkrete Umsetzung, den aktiven Schritt, unternehmen dann die Mädchen selbst. Im Mikrokosmos einer Familie, wie im Makrokosmos einer Gesellschaft, führt Isolation zur Implosion oder zur Explosion. Sofia Coppolas Debütfilm ist ein sehr trauriger Blick auf einen goldenen Käfig, versehen mit großer Melancholie.
Der Blick aus dem Fenster ist nicht nur bei Sofia Coppola, er ist im Kino fast immer ein Blick eines Behausten. On the road, im Reisen, da ändert sich die Melancholie und der Voyeurismus. Der Blick aus dem Autofenster zum Beispiel, er wird politisch. Einer der ganz Großen ist das, der iranische Regisseur Abbas Kiarostami. Er fährt, wie er hier in der Dokumentation Ten on Ten erzählt, am liebsten im Auto. Deshalb ist das Auto auch so häufig der Mittelpunkt, nicht nur in seinem, sondern überhaupt im iranischen Kino. Im Auto ist man unter sich und doch irgendwie mittendrin. Das Leben, das zieht im Hintergrund an einem vorbei. Nach diesem Prinzip wurde das Kino von Kiarostami berühmt, mit Ten oder Der Geschmack der Kirsche. Wieso zieht sich das iranische Kino immer wieder hinter die Windschutzscheibe eines Autos zurück? Das weiß natürlich Anke Lewicke. 10 Jahre lang war sie die Iran-Delegierte der Berlinale. Vom Flughafen in die Stadt gibt es nur einen Weg, sagt sie.
Naja, der öffentliche Nahverkehr ist nicht besonders gut ausgebaut im Iran, ne? Also deshalb greifen unheimlich viele Menschen auf die Institution des Sammeltaxis zurück. Und da fahren eben alle mit. Also egal jetzt aus welchen sozialen Schichten die Menschen kommen. Und da findest du eben in diesem Sammeltaxi so die ganzen Widersprüche dieser Gesellschaft eben wieder. Traditionell denkende Menschen, aufgeschlossene Menschen. Und die Iraner lieben es ja zu diskutieren. Also im Taxi wird dann auch viel gestritten. Und die haben auch alle Zeit dafür, weil der Verkehr in Teheran ist die Hölle. Also auch wenn die aus dreispurigen Stadtautobahnen 5 Spuren machen, du sitzt ewig fest und deshalb ist das Auto ja, ist tatsächlich sowas wie ein Supporting Actor im iranischen Kino, weil es ist ja auch so ein Schutzraum, man ist unter sich und trotzdem mittendrin.
Das Autofenster wird aber ab und zu durchaus runtergekurbelt.
Es wird durchaus runtergekurbelt und es wird immer besonders schön runtergekurbelt bei Abbas Kiarostami. Und er hat ja doch so einige Filme gedreht, Road Movies. Und das ist ja ein Regisseur, der sich sehr der Wirklichkeit verpflichtet fühlt. Deshalb hat er an Originalschauplätzen und in langen Einstellungen gedreht, sodass die vorgefundene Wirklichkeit einziehen kann. Aber man muss das ja auch deutlich machen, diesen Rahmen. Und deshalb hat er eben immer wieder aufs Autofenster zurückgegriffen, weil da sieht man ja den Rahmen. Also er macht im Prozess der Kadrierung deutlich, dass er unseren Blick lenkt. Aber durch die Ruhe seiner Einstellungen zieht eben dann das Leben trotzdem in diese Bilder ein. Man blickt auf die Stadt, man blickt auf schöne Landschaften. Und die erste Einstellung zum Beispiel im Geschmack der Kirsche, da sieht man ja, durch den Beifahrer sitzt ein Mann hinter dem Steuer. Das Bild ist so eingerahmt wie ein Gemälde und eine Fotografie. Und auch wie diese beiden Medien arbeitet dieser Film erstmal nicht psychologisch. Wir sehen gar nichts, wir sehen, wissen nichts über den Mann, aber wir sehen einfach mal sein Gesicht.
Ist es nicht auch so, dass wir in den meisten Kiarostami-Filmen mit den Figuren aus dem Autofenster auf eben Landschaften blicken und gegen Ende seiner Karriere sich die Filme mehr mit Figuren beschäftigen, die wir uns durch Autos ansehen?
Ja, das mag bei seinem italienischen Film mit Juliette Binoche so gewesen sein, weil da geht es ja um Leute, die ihre Liebe suchen, die kennen sich gar nicht, es ist ein Paar, was spielt ein Paar zu sein, und da geht es eben auch um diese Idee, ja, inwiefern sind Gefühle echt, wahr, das ist vielleicht schon so ein bisschen was Hinterfragendes, was Melancholisches dahinter, aber wenn du jetzt so einen Film nimmst wie Ten zum Beispiel über eine Taxifahrerin in Teheran, weil ich hatte es ja schon gesagt, Abbas Kiarostami war es immer sehr wichtig, eben die Wahrheit einzufangen. Und Frauen haben drin im Iran keinen Schleier auf. Deshalb hat er ja auch immer draußen gedreht. Und das Auto ist aber genau so ein Zwischending. Und diese Taxifahrerin hat sich eben von ihrem Mann scheiden lassen, der sehr traditionell war. Sie nimmt andere Frauen mit, die Liebeskummer haben. Ihr Sohn ist schon so ein kleiner Macho. Und durch diesen einfachen Trick, dass er eben ins Auto geht, wird das ein sehr intimer, ein sehr persönlicher Film.
Ein Regieassistent von Kiarostami war ein gewisser Jafar Panahi, der mittlerweile ja vielleicht einer der wichtigsten iranischen Regisseure ist. Auch er filmt die Welt mittlerweile, muss man sagen, aus dem Auto, wie in seinem mit dem Goldenen Bären ausgezeichneten Film Taxi Teheran.
Taxi, innen, Tag. Mal wird der Taxifahrer erkannt als Regisseur Jafar Panahi, mal nicht.
Sie können doch kein Taxifahrer sein.
Sie drehen doch hier einen Film in Wirklichkeit. Erzählen Sie nicht, dass Sie hier nur Taxi fahren, Herr Panahi.
Nun ja, der Mann hat schon recht. Jafar Panahi hat auf dem Armaturenbrett des Taxis drei digitale Kameras installiert, mit denen er seine Gäste und sich filmt und auch Aufnahmen durch die Autoscheibe hindurch macht. Aber nicht nur damit ist die Grenze zwischen dem Außen und dem Innen immer durchlässig. Nein, auch hier im Inneren des Taxis, mit seinen Fahrgästen, den beiden alten Frauen, der vorlauten Nichte, dem verletzten Unfallopfer, das ins Krankenhaus muss, oder dem Verkäufer von DVD-Raubkopien, ist die Gesellschaft immer präsent. So entsteht ein Alltagspanorama des repressiven iranischen Mullah-Systems rund 5 Jahre nach der Grünen Revolution von 2009-2010. Dann steigt die Frau mit den Rosen ins Taxi. Es ist die Menschenrechtsaktivistin und Anwältin Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh ist wie Regisseur Panahi vom Berufsverbot bedroht. Sotoudeh war in der Grünen Revolution engagiert. Spätestens hier zeigt sich Taxi Teheran als politisches Roadmovie, das seine Ambivalenz ganz offen zeigt. Zwar ist das Taxi abgeschottet von der Außenwelt. Einerseits, man kann reden, ohne Sorge zu tragen, dass einer am Nebentisch mithört. Andererseits ist das, sagt Jafar Panahi, für 20 Jahre, wie gesagt, mit Berufsverbot belegt, eben eine Illusion. Am Ende verlässt Jafar Panahi kurz das Auto. Plötzlich steigt jemand anders ein und hantiert an den Kameras auf dem Armaturenbrett. Das Bild wird schwarz. Wir hören einen Mann, der einem anderen zuruft: Ich finde keine Speicherkarte. Die Männer sollten den Film stehlen. In wessen Auftrag? Das Bild, wie gesagt, ist nun schwarz. Es kann nichts mehr zeigen. Es ist leer. Eine beängstigende und beredte Drohung, die Jafar Panahi damit ausspricht. Zustand, wenn keine Reflexion mehr möglich ist.
Anke, wir haben schon darüber gesprochen. Das Leben in all den Facetten steigt da in so ein Taxi in Teheran ein. Möchte Jafar Panahi genau dieses Leben also einfangen?
Ja, es ist ja auch wieder so ein ganz simpler Trick. Also man öffnet die Tür und man weiß nie, oh, wer steigt ein. Und dann steigt da auf einmal der DVD-Händler bei ihm ein, wo man alle Filme bekommen kann vom Schwarzmarkt, die man sich nur wünschen kann. Dann diese traditionell denkenden alten Frauen, die ihren Goldfisch irgendwo hinbringen müssen. Das geht auf so ein Ritual zurück. Und das ist natürlich ganz schön. Und gleichzeitig geht es um das Filmemachen selbst. selbst, weil er nimmt ja auch seine kleine Nichte mit, die hat so eine Kamera, die filmt ihn dann wiederum und sie filmt aber auch draußen eine Straßenszene von einem Jungen, der Geld findet und sie fragt sich die ganze Zeit, wird er das Geld zurückgeben oder nicht, und da kriegt man eben mit, ja, dass die Wirklichkeit sich vielleicht manchmal widersetzt, dass das Leben eben ja so seine eigene Wege geht.
Für einen Regisseur wie Jafar Panahi, der durch sein Berufsverbot viel zu Hause sitzt und aus dem Fenster eben auch geguckt hat und dann sich ins Taxi setzt, ist doch so ein Roadmovie auch mittlerweile die einzige Möglichkeit, in irgendeiner Form überhaupt tätig zu sein, kreativ als Filmemacher.
Ja, aber es ist doch toll, also mit welchen minimalen Mitteln man heute einfach Filme machen kann. Und das führt uns ja Jafar Panahi auch vor. Er hatte ja nie Hausarrest, er könnte jetzt nie auf der Straße einfach drehen, aber im Auto kann er einfach diese kleinen digitalen Kameras wunderbar verstecken. Und er kann sich dann auch selbst spielen, seine Position immer wieder klar machen. Das macht er ja auch in seinem nächsten Roadmovie Drei Gesichter. Er ist Jafar Panahi, der Regisseur, der Berufsverbot hat, aber er sitzt hinterm Steuer, ja, und das Autofenster wird ja quasi seine Leinwand. Und die große Frage ist dann immer, lenkt er da auch das Geschehen? Ist er nur Zuschauer? Was für Geschichten zeigt er uns?
Das letzte Bild dieser Sendung, die von politischen, romantischen und voyeuristischen Bildern voll war, es muss natürlich ein Fenster sein, aus dem letzten Film von Abbas Kiarostami. Posthum veröffentlicht, 24 Frames. Die letzte Einstellung aus diesem Film, die 24. Es ist ein Fenster. Es ist Nacht. Vor dem Fenster ein Bildschirmrechner. Darauf die letzten Minuten aus William Wylers Die besten Jahre unseres Lebens. Da ist noch eine Frau vor dem Rechner. Ihr Kopf liegt auf dem Schreibtisch. Und langsam wird es Tag. Und ein Sturm lässt die Bäume tanzen. Das ist unser letztes Bild. Der Film geht zu Ende. Die Regisseurin schläft. Aber das Spektakel geht weiter. Immer wieder. Hinter dem Fenster.